Stell dir vor, dein Smartphone weiß besser als du selbst, ob du heute produktiv bist, was du so machst. Und vielleicht entscheidet es bald, wer ja den nächsten Job bekommt oder wer auf Bewährung freikommt. Willkommen in der Welt von künstlicher Intelligenz. Aber was bedeutet das eigentlich für unsere Freiheit, für unsere Entwicklung, für uns als Menschheit insgesamt? Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen beim To-Do's Podcast 17 Ziele für eine nachhaltige Welt. Und im Zentrum dieses Podcasts, da stehen die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die SDGs. Das ist sowas wie ein globaler Kompass für eine bessere und gerechtere Welt. Und wir sprechen mit Menschen, die genau daran arbeiten. Ich glaube, wenn man über einen Gast sagen kann, sie arbeitet mit voller Kraft und Leidenschaft daran, dann ist es mein heutiger Gast. Und wie immer beginnen wir mit einer kleinen Schnellfragerunde. Was sind denn die 17 Ziele für dich?
Die 17 Ziele, also ich glaube, ich hätte es nicht besser als du sagen können. Die sind ein Kompass und die sind ein Auftrag für uns, gemeinsam, sicher, in Prosperität und in Gleichheit, also sozusagen auf dem ganzen Planeten gemeinsam zusammenzuleben.
Was machst du denn den ganzen Tag?
Ja, hier in Deutschland bin ich jetzt sehr viel im politischen Raum unterwegs oder mache Podcasts und versuche die Arbeit der Vereinten Nationen, die Arbeit des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen Menschen näher zu bringen, aber auch in einer Zeit, die jetzt schwierig ist, auch für uns, für die Vereinten Nationen, Unterstützung zu sammeln.
Was war der Moment wo du dachtest so, boah, künstliche Intelligenz, das wird vieles oder vielleicht sogar alles ändern?
Als vor ein paar Wochen, Monaten kam ja dieses bei ChatGPT dieses Feature raus, wo man einfach ein Foto von sich laden konnte und dann danach eine Comic-Version davon kam. Und es war eben nicht der Text und die Textarbeit, sondern dass man, das war ja dann der Anfang, wo auch die Kunst- und Kulturszene auch nochmal durchgeatmet hat und gesagt hat, okay, wenn das ChatGPT kann und innerhalb von weniger als 5 Minuten, wo wird es dann hinführen und was heißt es dann auch für die kreativen Seiten, die wir eigentlich bringen, wo ich immer gedacht habe, das ist ja das, was der Mensch bringt zur künstlichen Intelligenz.
Ich sage herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Melanie Hauenstein, seit 20 Jahren bist du bei den Vereinten Nationen, seit 2024 Direktorin des UNDP Deutschland. Du warst überall auf der Welt unterwegs, hast du mir erzählt, Kongo, New York, Sudan, Mali, Libyen, Libanon. Und für alle, die es nicht wissen, du hast es gerade schon erwähnt, das ist so das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen. Das ist eine der wichtigsten Organisationen wahrscheinlich innerhalb dieses Verbunds für die globale Armutsbekämpfung, für nachhaltige Entwicklung, dass auch diese SDGs vorangebracht werden. Das heißt, du bringst nicht nur internationale Erfahrung mit, sondern auch so einen klaren Fokus. Entwicklung heißt, Menschen Handlungsspielräume zu geben. Damit beschäftigt ihr euch und vor allem jetzt aktuell in diesem Jahr mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und da wäre meine erste Frage an dich so, was bist denn du für ein KI-Typ?
Was bin ich für ein KI-Typ?
Ja, also ich bin so KI-Typ, also I embrace it so. Das, ich finde es großartig. Ich nörde mich da rein, ich finde es toll. Was bist du für ein KI-Typ? Wie nutzt du das im Alltag?
Ich nutze es natürlich und natürlich ist KI jetzt auch mein Assistent, meine Assistentin.
Achso, ich dachte, das war der Mann, den ich da gerade kennengelernt habe.
Ja, ja, der auch, aber gemeinsam, zusammen. Also wir haben ja den Entwicklungsreport gemacht über KI und da ist so eine der Empfehlungen oder eine der Forderungen zu sagen, das geht nur in Komplementarität. Also deswegen ist es Philippe und KI. Also beide zusammen sind sie stark.
Zusammen sind sie stark. Du sprichst gerade an, der Human Development Report 2025. Also ihr macht so einen Report regelmäßig. Jetzt habt ihr euch dieses Jahr für KI entschieden. Warum ausgerechnet jetzt das als Oberthema?
Naja, ich meine, wenn wir uns hier auf der Republika umschauen, wenn wir uns im...
Da zeichnen wir heute auf.
Genau. Da sitzen wir heute, wenn wir uns anschauen, die Zeitung aufschlagen, wenn wir Fernsehen gucken, wenn wir uns über unser menschliches Zusammenleben und die Zukunft Gedanken machen, dann kommt man nicht um künstliche Intelligenz rum. Diese Weltentwicklungsberichte, die wir machen seit über 30 Jahren, treffen immer so ein bisschen den Nerv der Zeit. Mhm. Und das ist der zweite Report in einer Trilogie. Der erste letztes Jahr ging um Polarisierung und Kooperation in einer Welt, die sich auseinanderzieht. Und jetzt eben in künstliche Intelligenz. Und der nächste geht um Grenzen des Planeten. Und da geht es so, die Trends und den Zeitgeist zu fassen und zu gucken, was heißt das für unsere menschliche Entwicklung und unser Weiterkommen. Und da können wir nicht an künstlicher Intelligenz vorbei. Und du hast ja schon gesagt, was Entwicklung und UNDP für dich nennt. Eine Sache, die du nicht genannt hast, was für mich Entwicklung heißt, ich habe auch in Friedensmissionen im humanitären Bereich gearbeitet, ist, Entwicklung ist Hoffnung. Und da schauen wir uns die künstliche Intelligenz eben an, was für Chancen gibt es durch künstliche Intelligenz, Entwicklung und die 17 Nachhaltigkeitsziele zu beschleunigen und nach vorne zu treiben.
Vielleicht fangen wir aber erstmal an und stecken mal so ein bisschen den Rahmen ab, unter dem ihr das Ganze vielleicht auch definiert habt. Was steht denn auf dem Spiel in Sachen KI? Also worum geht es denn da am Ende? Weil du sagst, du siehst die Chancen, aber natürlich muss man sich dann auch mal Gedanken machen, die Risiken. Was steht denn auf dem Spiel für uns als Menschheit insgesamt, wenn die KI zuschlägt?
Natürlich steht vieles, wenn nicht alles, auf dem Spiel. Aber genau das, was wir sagen, ist, das muss nicht auf dem Spiel stehen. Und der Weltentwicklungsbericht argumentiert eben, dass wir Handlungsfähigkeiten und Spielraum haben, auf Englisch heißt es Agency, Human Agency, diese künstliche Intelligenz so einzusetzen, dass sie eben zu einem positiven Resultat kommt. Was wir aber auch sehen, und das ist in dem Human Development Report sehr, sehr krass dargestellt, ist, dass künstliche Intelligenz Ungleichheiten treiben kann, dass künstliche Intelligenz noch eine weitere Belastung für die Umwelt sein kann. Wird jetzt auch viel diskutiert, was es an Wasser zieht, was es an Strom zieht. Und dass natürlich der Großteil der künstlichen Intelligenz sowohl im Entwicklungsbereich der Technologie als auch im Ausführungsbereich ist der Großteil der Datenzentren in der westlichen Welt und nicht in Afrika. Und da ist das große Risiko, dass es das auseinandertreibt, dieses Entwicklungsspagat, das immer größer wird. Das ist auch was wir dieses Jahr gefunden haben im Human Development Report, dass Ungleichheit zwischen Ländern steigt und massiv steigt, so hoch ist wie noch nie dieses Jahr. Und künstliche Intelligenz kann helfen, das zusammenzubringen, aber kann es auch weiter spalten und dann natürlich auf der individuellen Ebene. Was heißt es für Arbeitsplätze? Was heißt es aber auch für unsere psychische Gesundheit? Wir haben Daten, weil Sie ein sehr junges Publikum haben. Entschuldigung, dass ich noch mal einen Satz dranhänge.
Ich glaube, wir waren noch beim Du.
Ach stimmt, wir waren beim Du. Dann müssen wir das jetzt rausschneiden.
Nein, alles gut, lass uns so stehen.
Also, dass junge Menschen in allen Ländern, und das ist ein Trend, der geht vom Norden bis zum Süden über die ganze Welt, negativ von sozialen Medien beeinflusst sind. Und den negativen Einfluss, dass das auf die psychische Gesundheit von vor allem jungen Menschen hat.
Lass uns da gleich dann eintauchen. Ich würde mal vielleicht noch so ein Step weiter vorne anfangen. Lass uns mal über den Titel reden. Da steht ganz groß vorne drauf, A Matter of Choice, eine Frage der Entscheidung. Und da habe ich mich dann kurz gefragt, welche Entscheidung denn? Unsere menschliche Entscheidung, die der KI, um welche Entscheidung geht es denn?
Um die Entscheidung der Menschheit und die Entscheidung von uns, wie wir mit KI umgehen. Natürlich kann man das jetzt philosophisch umdrehen und dann sagen, vielleicht entscheidet KI mal über uns. Aber das Argument des Reports ist eben zu sagen, wir sind nicht dem hilflos ausgesetzt, sondern wir können Entscheidungen treffen, diese künstliche Intelligenz so einzusetzen, dass sie die Menschheit nach vorne bringt und dass sie dem, für was wir jetzt stehen in UNDP, dem Entwicklungsfortschritt zugute tut.
Das schreibt ihr auch im Bericht. Also ihr redet da davon, dass bei dem Wert der KI geht es nicht um Computer und Maschinen, sondern in dem, wie wir Menschen das Ganze auch nutzen. Da habe ich kurz gedacht, menschliche Intelligenz, also, ja, shit, ich weiß, das ist das smart, wissen wir Menschen, wie wir das nutzen und vor allem, da sind wir jetzt auch bei dieser Ungerechtigkeit schon, ist es nicht auch schon schief gelagert von vornherein, also entscheiden nicht sehr wenige darüber, was KI kann, was sie tut, da habe ich mich gefragt, das ist schon schwer abzubilden dann in so einem Report, wie habt ihr euch der Herausforderung gestellt?
Das ist schwer abzubilden, was wir gemacht haben in dem Report, ich spreche kurz über eine positive Seite und dann spreche ich über das, was du gesagt hast, dass es ja in den Händen weniger liegt. Und das hängt auch zusammen mit der Ungleichheit. Wir haben global Menschen befragt, wie sie mit künstlicher Intelligenz umgehen, wie sie das benutzen. Und da sind die Zahlen durchaus durchwachsen. Also es gibt durchaus positive Einstellung gegenüber künstlicher Intelligenz, dass das Menschen weiterbringt, dass es hilft, dass es auch in Bereichen von, ich meine, es ist ja auch hier auf der Republika, alles, was in Technologien für Menschen mit Behinderungen, allen möglichen Bereichen des Lebens, dass das Leben einfacher machen kann, dann geht es natürlich auch um, dass es Arbeitsplätze wegnimmt und so weiter und so fort. Was wir sagen, wir müssen den Menschen als Mensch ins Zentrum stellen, sozusagen die Bildung zu haben, die Ausbildung zu haben, den Zugang zu haben. In Afrika, wenn man keinen Zugang zu Strom hat, hat man auch keinen Zugang zu künstlicher Intelligenz. Ja? Das ist ein Auftrag, und der andere große Auftrag ist der Auftrag der Regulierung. Und da finde ich es interessant, in einer Welt, die sich fragmentiert, wurden im letzten Jahr von den 193 Mitgliedstaaten eine Bitte an uns gestellt, die Vereinten Nationen damit beauftragt, in was hieß Summit of the Future, da gab es einen Pact of the Future, und in diesem Arbeitsstrang geht es darum, ein globales Governance-System für künstliche Intelligenz mit zu verhandeln.
Und also das wäre dann so eine Art, wie kann ich mir das vorstellen, so eine Art Guideline, wie wir als Weltgemeinschaft mit KI umgehen wollen?
Genau, das halt so aufzusetzen, um dem gerecht zu werden, dass künstliche Intelligenz und diese Technologien über Nationalstaaten hinausgehen. Und dass das in einer Struktur, und das sind eben wir, der Vereinten Nationen, geregelt werden muss, die über Nationalstaaten hinausgeht. Dass natürlich die EU ist ja ein Vorreiter Daten, künstliche Intelligenz gewesen.
Also mit diesem AI-Act und so weiter.
Genau, mit dem AI-Act. Aber natürlich, und das sehen wir ja auch jetzt in der Welt, hört es nicht in Europa auf. Und es müssen andere mit reingebracht werden. Also da eine Plattform zu haben, daran zu arbeiten. Und das ist unglaublich wichtig. Und das ist eben der Handlungsspielraum. Und der Handlungsspielraum ist dann aber natürlich auch in Nationalstaaten, in Schulen. Ich höre jetzt mehr und mehr, dass Schulen sich überlegen, auch Internetnutzung so ein bisschen zu beschränken. Auf Grundlage dessen, was ich eben gesagt habe, was es macht mit jungen Leuten und wie es auch Lernen eventuell natürlich beschleunigen kann, aber auch behindern kann, wenn Menschen den ganzen Tag am Handy sitzen.
Lass uns mal, weil was ich wirklich spannend fand an diesem Report, ist ja Folgendes, dass, wenn ich jetzt so Medienberichte verfolge, da kriege ich schon mit, was für Chancen bietet KI auch für uns, auch welche Gefahren. Dann habe ich auch schon, was du gerade schon erwähnt hast, gehört, für den globalen Süden könnte es bedeuten, abgehängt zu werden. Was ich aber auch spannend fand, ihr betrachtet auch Chancen für gerade ärmere Länder im globalen Süden, die durch KI profitieren können. Was sind denn das für Möglichkeiten für einen Profit oder Benefits, sagen wir so, Profit klingt schon wieder so wirtschaftlich. Was sind die Benefits, die Länder im globalen Süden davon haben könnten?
Also zum Beispiel haben wir während Covid in Togo gearbeitet, die ein sehr schlechtes oder nicht so ein ausgeprägtes Registrierungssystem haben von Menschen, was ja bei uns Register gibt, wer ist bedürftig, wer hat Zugang zu Unterstützungen und Transferzahlungen. Die sind nicht gut. Da haben wir mit künstlicher Intelligenz gearbeitet, Leute zu identifizieren, die eben diese Transferzahlungen, diese Basiseinkommen sozusagen während der Covid-Pandemie gebraucht haben, und das einfach schnell zu identifizieren. Wir haben in der Türkei künstliche Intelligenz in Schulen unterstützt für Lehrerfortbildungen. Wir haben Lernmodelle für Mikrokredite erstellt, und es geht so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist eine Chance. Wir sagen immer auf Englisch, sagen wir Entwicklung leapfrogging forward, also sozusagen nach vorne schießen. Das ist ja in der ganz alten Entwicklungstheorie, ging es immer darum, wie kann man in der Industrialisierung bestimmte Schritte überspringen oder beschleunigen, um dann Wirtschaftswachstum, aber auch Entwicklung nach vorne zu treiben. Da ging es immer früher drum, zum Beispiel, wie ich studiert habe, Bildung, investieren in Bildung, Länder wie Indien, Callcenter, da Service-Dienstleistungen global anzubieten. Und KI ist natürlich ein Potenzial, da zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen, aber auch einfach Entwicklungsprobleme zu lösen.
Aber dann lass uns doch vielleicht gleich mal bei diesem Bereich Wirtschaft bleiben. Ihr habt euch ja auch angeschaut, wie KI zum Beispiel das Verhältnis von Menschen zur Arbeit dann verändern kann. Was bedeutet das denn für Menschen jetzt im globalen Süden? Wie verändert sich deren Arbeitswelt? Wenn du das jetzt mal so ganz konkret machen würdest, was sind die Prognosen dafür?
Also da sind die Prognosen natürlich, wenn es Zugang gibt, wenn die Bildung, dann kann man natürlich ganz anders auch in ländlichen Bereichen mit KI über in Schulen Unterricht, wo es keine Schulen gibt, keine guten Schulen gibt, das nach vorne bringen. Wir haben es im Gesundheitssystem gesehen, vor allem in Ländern, in großen Ländern. In Indien wird schon viel mit KI im Gesundheitsbereich operiert. Und dann natürlich auch Prozesse zu, also es geht ja dann darum, in gewisser Weise Prozesse zu automatisieren und da sozusagen den Schritt des Leapfrogging forward zu machen.
Und dann habt ihr aber auch noch, und das finde ich auch einen interessanten Ansatz, weil das, da habe ich auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, ihr habt das mal versucht, in Lebensphasen zu gliedern. Also wie begleitet die KI mich über mein Leben? Wenn ich jetzt als junger Mensch auf die Welt komme und dann beginne, also kannst du uns das mal so kurz grob skizzieren, also wie, welche Erkenntnisse ihr dann in diesen Lebensphasen hattet?
Naja, es ist halt, und ich glaube, das entwickelt sich ganz schnell. Also man fängt an und ich denke dann, wenn man in die Schule geht, ist KI natürlich, ich sage jetzt, KI ist ein Assistent von mir, dass die Gefahr ist, wenn man KI in der Schule nimmt, dann, KI macht die Hausaufgaben für mich. Sagen wir es jetzt mal so salopp, dann gehe ich in die Arbeitswelt, dann sage ich, okay, ich möchte ein Startup gründen, weniger Investitionen, ich mache viel von dem, was vorher ein Assistent gemacht hat, viel von diesen Prozessen mache ich über KI, bis dann, glaube ich, viel in, wenn man Kinder hat, Familien hat, da nochmal. Und was ich aber interessant fand, und das ist vielleicht in der Phase für Familien, ich habe vor kurzem, also was, du hast ja gefragt, was macht KI mit mir? Also ich lese jetzt total viel über KI und natürlich auch über die verschiedenen Risiken, auch die Agglomeration von Wissen, von Geld in gewissen Firmen. Aber ein Podcast, der mit mir geblieben ist, war, dass es darum geht, dass wahrscheinlich KI viel, viel mehr in dem Bereich Automatisierung, also die hatten das genannt Spülmaschinen. Also sowas wie Spülmaschinen Plus, also KI, dort eingesetzt wird, in Smart Households, wie man es nennt, zu assistieren. Ich glaube, da kommt man dann in fortgeschrittenere Lebensphasen, wo ja schon in asiatischen Ländern dann robotergestützte Systeme für Pflege, für Krankenbetreuung und so weiter benutzt werden.
Also das heißt, das wird ein Thema sein, was dann eben über alle Lebensphasen bis ins hohe Alter, eigentlich wahrscheinlich sogar bis in den Tod hinein am Ende, dich begleitet und dann irgendwie dein Leben berühren wird. Was ich spannend fand, weil du hast gerade das Beispiel von Bildung angesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass KI ja einmal dieses personalisierte Lernen ermöglicht, aber dass er tatsächlich vor allem privilegierte Schülerinnen und Schüler profitieren. Warum?
Na, weil es darum geht, dass es zur Verfügung steht.
Ich glaube, es geht also auch, ist auch darum, die Verfügbarkeit dann.
Natürlich, die Verfügbarkeit. Es geht um in ärmeren Haushalten oder in Haushalten in der nicht westlichen, in der südlichen Welthalbkugel darum, dass vielleicht ein Kind gar nicht ein eigenes Handy hat oder ein eigenes iPad oder was immer benutzt wird, sondern dass das geteilt wird und den Zugang da hat. Aber das Wichtigste, was ich finde, ist, den Umgang mit künstlicher Intelligenz und Technik zu lernen. Und da kommt es wieder zurück, dass wir eine Möglichkeit haben, da Entscheidungen zu treffen, wie der Report eben heißt, und uns da nicht von überrollen lassen und diese Komplementarität sehen. Und mit dieser Komplementarität ist für mich ganz wichtig, steht Bildung und steht auch Ausbildung zusammen, ein kritischer Umgang. Und ich glaube, das sind diese Grundlagen von Bildung, die auch Schulen weiter vermitteln.
Und etwas, was ihr rausarbeitet, ist auch die Art und Weise, was wir uns über KI erzählen.
Genau.
Es gibt ein wunderbares Buch, Erzählende Affen. Wir sind letzten Endes erzählende Affen. Wir leben darüber, dass wir uns einfach Geschichten weitererzählen. Wo stehen wir? Also was macht denn das Narrativ über KI aus in dieser Entscheidung, wie wir damit umgehen?
Also das ist interessant, wenn ich da nochmal auf die Affen zurückgehen kann. Ja. Wenn wir jetzt uns künstliche Intelligenz und diesen ganzen digitalen Raum anschauen, kommen wir ja, habe ich eigentlich wieder zurück sowas, was orale Geschichte war, Geschichten erzählen und nicht dieses, es ging ja dann mal in der Industrialisierung Bücher und Lesen und jetzt gehen wir wieder so zurück, genau zu diesem Geschichten erzählen. Und das finde ich ganz interessant, was das heißt, weil es macht es ja auch in gewisser Weise viel mehr zugänglich für Menschen, ja? Wenn man da Zugang dazu hat. Das ganze Internet hat ja schon uns alle zu Autoren gemacht, zu Teilhabern. Das heißt, es hat den Journalismus verändert. Mit allem das, was positiv war, aber auch mit allem das, was wir jetzt eben sehen, wo es um Fake News, Desinformationen und diese verschiedenen Themen geht, was ja jetzt uns auch an die Grenzen unseres Zusammenlebens bringt.
Und dann ist aber so, dass es ja aber auch, wenn wir jetzt ich möchte bei diesen KI-Narrativen mal noch kurz bleiben, das klingt ja oft nach Science Fiction und was damit alles möglich sein wird. Du hast ja auch dann die Smart Homes angesprochen und dann supportet das in der Pflege und so weiter. Das sind alles wichtige und richtige Zukunftsvisionen, aber ganz selten ist da auch so die soziale Komponente über unser Zusammenleben mit drin. Auch das habt ihr euch, wenn ich das richtig verstanden habe, angeschaut. Welche Auswirkungen siehst du da in Zukunft auf uns zurollen? Wo müssen wir da, in welche Richtung, was ist eure Entscheidungsempfehlung vielleicht, frage ich mal so.
Also erstmal, es ist nicht Science Fiction, the future is now. Und wir leben in dieser Zukunft und wir gestalten diese Zukunft jeden Tag mit. Und da geht es darum, und deswegen habe ich von dieser Trilogie der Berichte gesprochen, ja? Da geht es darum, unser menschliches Zusammenleben mit der Technologie und mit dem Planeten, ja? Das stößt ja alles an Grenzen. Und das möchte die Geschichte dieser drei Reports so erzählen und dann gucken, innerhalb dieser Grenzen von Mensch und Technologie, Mensch und Natur, Mensch und unser Planet, Mensch und Wachstum und was überhaupt noch möglich ist im Wachstum, dann, und das ist der nächste Report 2026, zu überlegen, welche Möglichkeiten gibt es in diesen Grenzen und wie müssen wir da unser Zusammenleben und auch unsere Institutionen umbauen. Und das ist einer der großen Themen, da zu gucken. Also für mich ist es immer ziemlich klar, ich habe mal Politik und Verwaltungswissenschaften studiert unter anderem, dass wie wir bürokratisch jetzt organisiert sind, ist immer noch, spiegelt das weiter, was die Industrialisierung uns vorgegeben hat. Also dann
wahrscheinlich sehr technikorientiert.
Genau, technikorientiert und Arbeitsprozesse zu teilen, Effizienz zu machen. Jetzt sind wir in einer Welt, die ist komplex. Und da kommt es eigentlich darauf an, wie wir diese Komplexität, diese Unsicherheit und die verschiedenen Strömungen, die wir gerade haben. Wir kommen aus einer Pandemie raus. Wir haben einen Klimawandel, der jedes Jahr mehr unsere Entwicklung und unser wirtschaftliches Wachstum in Frage stellt. Und wir sind erst am Anfang dessen. Wir haben künstliche Intelligenz und wir haben eine Demokratiekrise. Im letzten Human Development Report haben wir von einem Demokratiedefizit gesprochen. Wie müssen wir unsere Institutionen, unser Zusammenarbeiten und auch unser Zusammenarbeiten über nationale Grenzen hinaus organisieren, dass wir diesen Herausforderungen gerecht werden. Und da sagen wir halt Kooperation, internationale Kooperation, Investitionen in Nachhaltigkeit, wie du ja meintest, diese 17 Ziele, was sind das dann? Es hängt alles zusammen. Das in den Vordergrund zu stellen, weil, und das ist ja das Paradox, in dem wir leben. Alles, diese ganzen Herausforderungen genannt werden, müssen global gelöst werden. Und wir sehen einen Trend, dass viele Regierungen in vielen Regionen auf der Welt ins Nationale zurückgehen. Ja? Wahrscheinlich also viele Menschen, die noch aus der Covid-Pandemie, es gibt wieder Krieg in Europa und die ganzen Faktoren, die wir wissen, die Unsicherheiten schafft, feststecken. Aber dazu sagen, wir haben eine Möglichkeit und wir haben eine Chance, das anders zu machen, zusammenzukommen in einer Welt, die sich gerade so auseinanderbricht. Und da nach vorne zu gehen, da finden wir halt Nachhaltigkeit für uns. Die 17 Ziele ist da, du hast es ja so schön gesagt, ein Wegweiser, eine Landkarte, um das zu tun.
Wie realistisch siehst du das dann, dass man dann aber genau diese Länder auch wieder einfängt oder mitnimmt, ist vielleicht das bessere Wort. auf diesem Pfad, auf diesem Weg, der da gewiesen wird. Also ich stelle mir jetzt gerade vor, jetzt würde nicht ich hier sitzen, sondern vielleicht ein Donald Trump und das Thema mit dir diskutieren.
Ja, da müsste ich mich noch ein bisschen wärmer anziehen. Es ist ja so, dass auch in den Kreisen, in denen jetzt vielleicht Nachhaltigkeit, Klima und verschiedene Themen nicht auf vorderster Stelle steht, gibt es gleichzeitig auch ein Bewusstsein, dass es Kooperationen in einer Form oder einer anderen geben muss. Was wir jetzt gerade sehen, ist, dass es in diesem nach 45 multilateralen, regelbasierten System, in dem Herzen auch wir als die Vereinten Nationen stehen, so nicht mehr weitergeht. Das heißt, wir sprechen jetzt von einer multipolaren Welt, wir sprechen von vielen verschiedenen Allianzen auf verschiedenen Ebenen. Und da geht es dann auch darum, dieses Angebot so weiterzutreiben und auch so Allianzen zu schmieden, dass da auch andere wieder mit eingefangen werden. Ja?
Und auch Antworten gegeben werden können.
Und das war auch im Kalten Krieg so, dass es zwei Pole gab und dann aber andere Teile der Welt wieder zusammengekommen sind. Also das nicht auch linear zu sehen, sondern das so zu sehen,
also dass es ein Prozess ist. Also es ist auch ein organisches Konzept, was atmet, lebt, ja, sich verändert und dann auch in verschiedene Richtungen wächst.
Jeden Tag. Und was wir halt sagen, ey Leute, ihr habt eine Stimme da drin. Und ihr habt eine Stimme da drin, wenn wir jetzt sagen, auf der nationalen Ebene, aber auch auf der regionalen Ebene. Wenn ich mich jetzt in Berlin, also ich kam letztes Jahr nach 20 Jahren nach Deutschland zurück und ich sehe vom Buchgeschäft bis zu Schulen die Nachhaltigkeitsziele. Ja? Also ich sehe ein großes Bewusstsein auch in der jungen Generation, nicht zuletzt durch Bewegungen wie Fridays for Future, aber auch andere, die sich Gedanken darüber machen und die Angst haben vor der Zukunft haben, weil natürlich die auch viele der jungen Menschen in der Covid-Pandemie aufgewachsen sind und so weiter und das Klimabewusstsein viel stärker ist als bei vielen anderen, die das als Plattform sieht. Und darum geht es darum zu stärken. Und ich glaube, wir lassen uns auch, und es geht gar nicht um einzelne Länder, wir sind es gewohnt mit der Arbeit, die wir machen, dass wir immer Überzeugungsarbeit leisten müssen und in gewisser Weise auch ein besseres Angebot machen müssen, als zu sagen, wir gehen jetzt alle ins Nationale und in unsere kleine Welt zurück.
Im letzten Kapitel von dem Report, da macht ihr dann auch so ein bisschen Ausblick Richtung Handlung, konkret, was man tun kann. Du hast ja schon so einige Sachen angedeutet, die wir jetzt so ein bisschen vielleicht nochmal an der Stelle zusammenfahren wollen würden. Zu welchem Schluss kamt ihr? Bleiben wir bei der künstlichen Intelligenz, jetzt wieder zurück zu dem Thema. Wie können wir das gestalten, dass dann am Ende so eine menschliche Entwicklung gestärkt wird, statt sie zu gefährden? Was sind die konkreten Maßnahmen?
Ja, wir brauchen erstmal einen Rahmen, in dem die menschliche Intelligenz, die künstliche Intelligenz geregelt
die auch,
ist.
Beide.
Wir brauchen Investitionen in allen Teilen der Welt in künstliche Intelligenz, um eben diese Ungleichheitsspirale, und da hatte ich ja vorhin noch einen Punkt, den haben wir vergessen, wenn ich den noch als kleine Parenthese einbringen dürfte, nämlich was wir im letzten Bericht der menschlichen Entwicklung gesehen haben, ist die Ungleichheit zwischen armen und reichen Ländern steigt. Viele von den Entwicklungsländern, wie wir sie nennen, sind in einer Schuldenfalle. Die hat sich durch Covid verstärkt. Und wir sehen jetzt gleichzeitig eine Agglomeration von Geld in multinationalen Konzernen. Und da ist, was wir letztes Jahr gefunden haben, dass die drei größten Tech-Konzerne in Silicon Valley einen Haushalt, ein Budget haben, der dem Bruttoinlandsprodukt von einem durchschnittlichen Entwicklungsland entspricht. Und dann geht es eben darum, und auch mit künstlicher Intelligenz, nicht mehr nur um wer hat Zugang und wir investieren in künstliche Intelligenz, sondern da geht es eigentlich darum, dass viel Geld in der globalen Wirtschaft ist, aber dieses Geld nicht gleich verteilt ist. Und diese Ungleichheit, und ich glaube, das vergessen viele Leute, sowohl im nationalen als auch im internationalen, führt zu Konflikten. Und das ist ein wichtiges, fundamentales Konzept, da zu gucken, wenn wir alle investieren, dass die Welt ein bisschen gleicher und nachhaltiger ist, dient das uns allen. Und wir haben das ja gesehen, dieses Jahr das erste Mal seit 35 Jahren, dass der Entwicklungsindex nach unten geht, dass, wenn wir das tun, wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten vor Covid progressives Wachstum gesehen haben in menschlicher Entwicklung für alle.
Ich höre, was du sagst, ich verstehe, was du sagst, und ich habe auch gelesen, dass ihr dann in dem Bericht dann auch empfehlt, quasi KI gemeinwohlorientiert zu denken. Und dann, sorry, aber ich muss jetzt die Frage, das ist doch realitätsfern, oder nicht? Glaubst du, dass es tatsächlich mit einem Tech-Konzern, die gefühlt ihre eigenen Regeln schreiben, oder vielleicht tun sie sogar faktisch, mit denen da eine Übereinkunft zu finden, wie man das tun kann?
Naja, das geht nicht nur mit den Tech-Konzernen, sondern das geht auch über Regierung. Und das haben wir ja, wie die Legislation in der Europäischen Union gezeigt hat, dass es da möglich ist, von öffentlicher Hand zu regulieren. Wir gehen jetzt nach Hamburg nächste Woche auf die Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz, die Hamburg Sustainability Conference. Und dort arbeiten wir mit einer ganzen Reihe von Ländern, aber auch die Hamburger Konferenz bringt Privatsektor, Regierungen, uns zusammen, letztes Jahr 1600 Leute aus über 100 Ländern, die nicht intergouvernementale Prozesse oder irgendwas in einem Zimmer verhandeln, sondern wo diese verschiedenen Akteure zusammenkommen, um die Nachhaltigkeitsziele nach vorne zu bringen und Allianzen zu schmieden, die es nicht gibt, die nicht gab davor. Und da haben wir dieses Jahr eine, das heißt Hamburg Declaration for Sustainable SDGs for All. Mhm. Also das heißt da eine Deklaration, wo sich Länder, aber auch Konzerne und andere verpflichten, diese künstliche Intelligenz für die SDGs so zu verwenden, so zu bereitzustellen, dass sie eben der menschlichen Entwicklung dienen. Und natürlich kann man immer zynisch sagen, was wollt ihr denn heute in diesen ganzen Sachen?
Aber es
ist ein Anfang, und so hat alles angefangen. Ja. Ich glaube, wie jemand beim Völkerbund vor der Gründung der Vereinten Nationen in der Mitte des Ersten Weltkrieges gesagt hat, jetzt gründen wir mal eine Organisation,
eine gute Idee, sowas zu machen,
wo alle Mitgliedstaaten sind, und anstatt miteinander zu kämpfen, sitzen wir am Verhandlungstisch. Und jetzt sind wir in dem 80. Jahr dieser Organisation, wo wir 193 Mitgliedstaaten haben, die jetzt an einem anderen Schnittstelle und Bruchstelle ist, weil das muss sich auch alles neu erfinden. Und da kann man auch kurz drüber reden. Aber das hat jemand angefangen. Das waren vor allem die Roosevelts, die angefangen haben zu sagen, es geht hier um Menschenrechte. Und ich, das erste Mal, wo jemand über Menschenrechte gesprochen hat und wir von feudalen Systemen und so weiter gekommen sind, hätte man das auch zynisch sehen. Und es gibt viele Zyniker, aber es ist eben dieser Auftrag, den wir haben als die Vereinten Nationen und die wir auch haben als eine Menschheit, da eben in unseren Planeten. Und letztes Jahr die Konferenz, diesen Summit of the Future, den ich genannt habe, da war die Deklaration für our common future, für unsere gemeinsame Zukunft. Und da sind wir jetzt meiner Meinung nach nicht irgendwie als Gutmenschen oder irgendwas noch mehr als davor aufgerufen, diese regelbasierte Ordnung und diese Ziele nach vorne zu treiben, nämlich für unsere gemeinsame Zukunft. Und deswegen sitze ich auch heute auf der Republika, meiner Meinung nach, mit dir. Weil wenn wir jetzt vor 20 Jahren über Entwicklungszusammenarbeit gesprochen hätten, hätten wir nicht um künstliche Intelligenz als Entwicklungsherausforderung gesprochen, die sowohl uns hier in Deutschland, dich und mich und Schulen und Arbeitnehmer und Arbeitgeber betrifft, aber auch natürlich Menschen im subsaharischen Afrika und irgendwo, dass das für mich, und das ist auch das, was die SDGs ausmacht, diese Universalität. Und wir sitzen doch eigentlich alle im selben Boot. Und das muss man noch mehr wiederholen als zuvor in der Welt, wie sie jetzt ist.
Erlaube mir noch eine letzte Frage, weil das kam mir beim Lesen dann auch noch so ein bisschen. Müssen wir vielleicht SDG 5 Gleichberechtigung noch ein bisschen anpassen? Braucht es da noch mal ein Unterziel, Gleichberechtigung zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz?
das ist, ich glaube, ein guter Abschluss dieser Diskussion, sich darüber Gedanken zu machen und das dann natürlich wieder in diese Komplementarität von Mensch und Technik zu stellen. Ich würde es vielleicht nicht als Unterziel machen, weil dann
wäre es dann SDG 18, deiner Meinung nach?
Nee, ist nicht SDG 18, aber ich will nicht künstliche Intelligenz aufwerten auf dieselbe Ebene wie wir. Weil da ist für mich der Unterschied. Und deswegen heißt es ja Our Choices, sind unsere Entscheidungen. Am Ende haben wir dann künstliche Intelligenz geschaffen.
Und deswegen ist es gut, dass du deinen Job machst und ich meinen. Weil sonst hätten wir vielleicht noch ein SDG 18 mit der künstlichen Intelligenz. Melanie, ich sag vielen herzlichen Dank und zum Schluss, da muss jeder Gast bei uns durch. Wir sammeln immer so ein bisschen Motivationssongs oder inspirierende Sachen. Also wenn du einen Motivationssong hast oder irgendwas gelesen, gehört oder gesehen hast, wo du sagst, es war wahnsinnig inspirierend, teile es doch bitte mit uns.
Also, ich habe gestern mir das neue Album von DJ Kotze angeguckt, angehört. Und das hat mich irgendwie sehr inspiriert und das heißt Music Can Hear Us. Und das fand ich irgendwie ein so schönes Sonntagnachmittag-Album, natürlich mit diesen ganzen Auf und Abs, die er bringt. Das würde ich nehmen. Und was mich sonst noch gerade jetzt inspiriert, ist eben diese ganze Literatur über künstliche Intelligenz und was das mit uns tut, aber das so querbeet von MIT. Gestern habe ich einen langen Report gelesen, was ist das denn jetzt eigentlich mit Klimawandel und Strom und Wasser für künstliche Intelligenz und schon wieder mit dystopischen Passagen und Szenarien, aber hätte ich gerne mehr Zeit, das zu tun.
Okay, also beschäftigt euch mit der Sache, habt nicht einfach nur Angst oder schreit nur wie ich am Anfang, ja geil, I embrace it, setzt euch damit auseinander und dann haben wir noch unsere To-Dos, Handlungsvorsätze, kleine Handlungsvorsätze, die jeder und jede umsetzen kann. Hast du eine Idee?
Für künstliche Intelligenz oder Nachhaltigkeit?
Du kannst Nachhaltigkeit, aber auch künstliche Intelligenz, je spezifischer wir beim Thema bleiben, umso besser.
Also Nachhaltigkeit, was ich jetzt gerne so in den Raum stelle, ist auch dieses wieder, wir haben doch einen Handlungsspielraum, wenn alle sagen, ja, hier ist es schwierig und da ist es schwierig und Polarisierung und alles Mögliche. Wir haben mehr Handlungsspielraum, als wir denken, in dem Sinne, wie wir welche Entscheidungen wir jetzt auch treffen, nicht nur mit Technik, aber auch mit Nachhaltigkeit, aber auch mit Populismus, mit Desinformation, da eben mitzumachen und auch in einen Kaninchenbau zu kriechen oder zu sagen, nein, es ist eigentlich viel, was hier geschehen ist und ich kann auch selber einen Unterschied machen, indem ich mich eben nicht in diese polarisierende Debatte begebe und für das stehe, was eigentlich viel auf der ganzen Welt uns nach vorne gebracht hat, nämlich ein Zusammenleben, das friedlich ist und nachhaltig ist.
Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Schön, dass du bei uns zu Gast warst heute. Melanie, danke dir. Viel Spaß noch auf der Republika.
Dankeschön.
17 Ziele, der Podcast.